Es sind immer Kinder und Jugendliche noch. Und es ist einfach eine pädagogische Aufgabe. Und es sind nicht politische Gegnerinnen, die wir da vor uns haben.
Du sollst nicht streiten. Und ich glaube, dort fängt es schon an oder dort wird die Streitkultur oder eben nicht ausgeprägte Streitkultur ganz stark vorgeprägt.
Bei uns ist eher das Problem, dass wir sie nicht zum Reden bringen, ja? Dass sie sich irrsinnig schwer tun, Meinungen zu artikulieren.
Ohne Frustrationstoleranz kommt man auch nicht gutes Leben. Man muss damit leben, dass nicht alles so geht. Das ist für die beste Wohlfühlkultur für mich persönlich bereitet. Ja?
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Ich will zu Hause bleiben, kochen und auf die Kinder schauen. Soll mein Mann arbeiten gehen? Das hat eine Schülerin bei einem Workshop vor ein paar Wochen zu mir gesagt. Ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Einerseits beeindruckte mich ihre selbstbewusste Art. Andererseits verschränkte sie die Arme vor der Brust und verdrehte die Augen, während ich über Gender Pay Gap und Pension Gap sprach. Um fair zu sein, als Jugendliche habe ich auch nur das hören wollen, was in mein Weltbild passte. Richtig diskutieren, also zuhören, Kontexte verstehen und andere Meinungen nicht als Angriff auf mich selbst zu werten, das habe ich erst an der Uni gelernt. Für meine Arbeit als Journalistin sind aber genau diese Fähigkeiten Gold wert. Ich bin Johanna Hirzberger und wir suchen in dieser Folge von Richtig und Falsch nach Wegen, wie man im Schulalltag mit verhärteten Meinungen umgehen kann. Im September 2025 fand im Museum Arbeitswelt in Steyr die 16. Jahrestagung der IG Politische Bildung statt. Denk- und Sprechverbote als Lernanlass in der politischen Bildung. Es ging nicht nur um gesellschaftliche Diskursverengungen, sondern auch um die Frage, wie reagieren Lehrkräfte, wenn Schülerinnen und Schüler extreme Positionen vertreten? Ein Thema wie gemacht für unseren Podcast. Denn die hitzigen Momente im Klassenzimmer, wenn die Wogen hochgehen, sind echte didaktische Herausforderungen. Darüber haben wir mit mehreren Vortragenden gesprochen. Zwischen Unterrichtspraxis und theoretischer Reflexion widmet sich diese Folge einer zentralen Frage. Wie bleibt ein demokratischer Dialog lebendig, wenn Meinungen stark auseinandergehen?
Wenn Schülerinnen und Schüler Parolen im Unterricht verkünden, dann kann man die einfach einmal so stehen lassen und wann anders aufgreifen oder man lässt sie einfach einmal erklären, was man damit eigentlich meint. Und bevor ich loslege, etwas dazu zu sagen, frage ich einmal in die Klasse, wie sehen das andere? Stimmt ihr zu? Gibt es da einen Widerspruch? Gibt es Kommentare? Oftmals sage ich auch einfach, kannst du da noch mehr dazu sagen, wie du das meinst, noch ein bisschen erklären, hab's noch nicht ganz verstanden.
Erzählt Alexandra Amante. Sie ist Lehrerin am BRG 23 in der Anton-Krieger-Gasse in Wien. Damit alle Schülerinnen und Schüler in Diskussionen zu Wort kommen können, strukturiert sie den Austausch. Die Namen der aufzeigenden Schülerinnen und Schüler schreibt Amante in einer Reihenfolge auf die Tafel. Nacheinander bekommen die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Gedanken auszuführen. Dieser Ablauf bringt Ruhe und Ordnung in die Diskussion.
Und wenn dann niemand mehr was sagt, sage ich das, was ich denke dazu. Und das funktioniert. Und dann kann man sich dann ist oft auch eine Stunde um und dann kann man sich vorbereiten auf die nächste Stunde oder auf einen anderen Zeitpunkt mit Material, und das zur Verfügung stellen und das vertieft bearbeiten, weil hinter diesen Parolen in der Regel ein politischer Standpunkt steht, der auch in der Gesellschaft vorhanden ist oder der auch in einer politikwissenschaftlichen Konzeption zu finden ist. Die erfinden nicht irgendwas. Das ist eine Position, mit der man sich ohne dies auseinandersetzen muss. Und das ist eigentlich ein Geschenk, wenn die Lernenden das Vertrauen haben, das zu äußern, auch wenn es in dem Moment vielleicht einfach nur Lust an der Provokation ist.
Das kann eine feste Überzeugung sein, das kann eine spontane Assoziation sein, das kann etwas sein, womit er seinen Lehrer gerne ärgert. Und das einschätzen zu können, ist erstmal wichtig, glaube ich.
Der emeritierte Didaktikprofessor Wolfgang Sander bestätigt: Klassen sind ständig in Bewegung. Ein lebendiger, gruppendynamischer Prozess. Für Lehrkräfte besteht die Herausforderung darin, diesen Prozess zu durchschauen.
Denn ein Element des Problems ist ja, dass Lerngruppen sehr verschieden sind. Und auf diese Verschiedenheit zu reagieren, wäre eine erste Voraussetzung. Es klingt zwar ein bisschen trivial, aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Schüler kennen.
Wie ist die Klasse zusammengesetzt? Welche Allianzen, welche Gegensätze entstehen daraus? Solche Fragen können dabei helfen, die Gruppendynamik zu verstehen und Diskussionen gezielt zu steuern. Heike Krösche ist Assistenzprofessorin am Institut für Fachdidaktik der Universität Innsbruck. Sie weiß um den hohen Anspruch, dem Lehrerinnen und Lehrer im Klassenzimmer heutzutage genügen müssen.
Und das ist eine ganz klare, starke Herausforderung für Lehrerinnen auch der politischen Bildung letzten Endes. Wir besprechen in diesem Zusammenhang natürlich sehr intensiv den Beutelsbacher Konsens, der dafür zumindest einen Rahmen bietet.
Kurz für alle, die nicht genau wissen, was der Beutelsbacher Konsens meint, es geht um drei didaktische Leitgedanken. Erstens das Überwältigungsverbot. Lehrende dürfen SchülerInnen nicht manipulieren oder ihnen eine bestimmte Meinung aufdrängen. Zweitens, im Unterricht müssen kontroverse Positionen so behandelt werden, wie sie in Wissenschaft und Politik existieren. Also alle relevanten Standpunkte müssen dargestellt werden. Drittens, SchülerInnen sollen befähigt werden, eigene Interessen und politische Situationen zu analysieren und selbstständig politisch zu urteilen und zu handeln. Und jetzt zurück zu Heike Krösche von der Universität Innsbruck.
Wir diskutieren in dem Zusammenhang auch, dass es von Seiten der Politikdidaktik einen Konsens gibt, dass das Überwältigungsverbot in diesem Zusammenhang eben kein Neutralitätsgebot bedeutet, dass es nicht in diese Richtung ausgelegt werden kann und Lehrerinnen sich nicht neutral verhalten müssen, aber es letzten Endes auch gar nicht können, weil sie ja letzten Endes verpflichtet sind, sich auch für demokratische Werte und Menschenrechte in der Institutionsschule einzusetzen und dafür einzustehen.
Auch Timo Brunbauer, Lehrer an der Polytechnischen Schule Linz, brennt für Demokratie und Menschenrechte. In seinem Unterricht wird oft heftig diskutiert. Seine Strategie: ruhig bleiben, nachfragen, Beziehungsarbeit. Denn ohne Vertrauen gibt es keinen echten Dialog.
Die Werteordnung ist die Verfassung und durch die eben ein paar wichtige Dinge drinnen. Auch der Schutz der Menschenrechte und so weiter. Und das gilt für mich. Und ich lasse mir von niemandem sagen, das ist jetzt, keine Ahnung, Homosexualität ist jetzt haram. Ja. Du musst das nicht gut finden, es war alles völlig egal, du musst keinen Kontakt mit Leuten haben, die du nicht magst oder irgendwas. Aber dein Haram zählt da nicht. Ganz einfach. Es ist lieb, das ist deine Privatmeinung, aber es hat keinen Wert. Ganz einfach. Ja? Ich glaube, wir dürfen uns da wirklich nicht in die Enge treiben lassen.
Es gibt natürlich Klassen, in denen gemobbt wird, wo massive Probleme sind, wo sehr viel Aggression ist. Dem muss man begegnen und da habe ich wirklich größten Respekt vor dem Kollegen auch, der zum Beispiel da an der Poly ist, an der Polytechnischen Schule, wo vielleicht einfach viel mehr Probleme auch auftauchen. Dann muss man da anders damit arbeiten. Aber es wird nie so sein, dass man Lernende zu einer Entwicklung bringt, wenn man das mit Gewalt macht und wenn man sie nicht akzeptiert.
Jemanden anderen zu verletzen oder zu töten, ist immer falsch. Es ist egal, ob der deine Meinung hat oder nicht. Das ist doch immer falsch, oder? Stell dir mal vor, das wäre in deiner Familie oder irgendwer. Das passt doch nicht. Und so versucht man halt, diese Dinge ein bisschen zu besprechen. Da ist das Einzige, was die Kinder vielleicht lernen, dass sie manche Dinge nicht mehr sagen.
Für die beiden Lehrkräfte Timo Brunbauer und Alexandra Amante ist die Beziehungsarbeit zu den Schülerinnen und Schülern fundamental.
Ich kann jedes Thema besprechen, wenn die Beziehung intakt ist. Damit meine ich ein wechselseitiges Vertrauen, dass das wohlmeinend ist, was ich sage. Also, dass das nicht ein Angriff ist, dass das nicht negative Konsequenzen hat, dass es mir um diese Person geht und um deren Entwicklung.
Gerade am Poly, wo Timo Brunbauer nur ein Jahr mit dem Jugendlichen arbeitet, zählt jede Minute für den Aufbau von Selbstbewusstsein.
Wir sind eine polytechnische Schule, ja, und das ist der Schluss der Pflichtschule im Endeffekt, ja. Das bedeutet eben auch, wer zu uns kommt, so ehrlich müssen wir sein, ja, hat es nicht geschafft, in eine andere Schule zu gehen. Er hat schon nach der Volksschule eher nicht geschafft, dass er in eine AAS weitergeht, sondern er ist in eine Mittelschule gegangen. Ich bin eben Polylehrer in Linz, also im städtischen Bereich. Schaut es ja noch einmal anders aus als bei Kollegen am Land. Ja, da ist wirklich noch einmal die Motivation, ins Poly zu gehen, eine andere.
Und hier muss ich kurz einhaken. Timo Brunbauer spricht über eine städtische polytechnische Schule. Ich selbst komme vom Land und dort hat das Poly oft eine andere Bedeutung. Viele Jugendliche entscheiden sich pragmatisch dafür, weil sie eine Lehre beginnen wollen, nicht weil sie durch das Netz fallen. Auch Timo Brunbauer erkennt einen Stadt-Land-Unterschied. In seinem Umfeld in Linz rutschen viele Poly-SchülerInnen tatsächlich durch das Bildungssystem und brauchen dementsprechend mehr Unterstützung.
So ist es im Endeffekt. Und sie haben natürlich eine gewisse Erfahrung gemacht, mit dem, dass man ihnen nichts zutraut. Ja? Dass man eh sagt, naja, ihr kennt ja eh nichts. Und ja auch immer natürlich das Herumreiten auf den Stechen.
Es sind immer Kinder und Jugendliche noch. Und es ist einfach eine pädagogische Aufgabe. Und es sind nicht politische Gegnerinnen, die wir da vor uns haben.
Lehrkräfte stehen im Klassenraum Kindern und Jugendlichen gegenüber, nicht politischen GegnerInnen, betont Alexandra Amante. Gerade in hitzigen Momenten ist es wichtig, sich das vor Augen zu halten. Denn die Aufgabe von Lehrpersonen ist es, nachzufragen, einzuordnen und die Gruppe einzubeziehen. Eine klare Struktur, wie die gereihte Wortmeldung, schafft Vertrauen. Die Jugendlichen wissen, ich bekomme Zeit. Meine Meinung zählt. Und genau das ist die Basis jeder Beziehungsarbeit. Außerdem, Streiten ist auch eine Frage der Kultur und muss gelernt werden. Heike Grösches Beobachtungen nach werden Kinder bei diesem Lernprozess nicht ausreichend unterstützt. Stattdessen sagt man ihnen,
du sollst nicht streiten. Und ich glaube, dort fängt es schon an oder dort wird die Streitkultur oder eben nicht ausgeprägte Streitkultur ganz stark vorgeprägt. Wenn junge Menschen damit aufwachsen, dann kann man das ganz schlecht umbiegen und irgendwann mal sagen, Moment mal, eine Demokratie lebt aber genau davon, dass wir uns konstruktiv streiten, miteinander auseinandersetzen und dass es auch Konflikte gibt und dass man versucht, diese zu lösen.
Fassen wir also zusammen. Kinderstreiten zu verbieten, stört die Entwicklung von Streitkompetenzen, also Fähigkeiten, mit denen sie später als Erwachsene für ihre Meinung eintreten können und konträre Ansichten aushalten können. Wolfgang Sander von der Uni Gießen ergänzt,
was fehlt, oder was sich abbaut, zu wenig geübt wird, vielleicht auch eine schulische Aufgabe, so die mittlere Ebene einer reflektierten, kultivierten Öffentlichkeit, in der man auf reflektierte, kultivierte Weise hart streiten kann. Sondern was wir haben, ist einerseits extremes Harmoniebedürfnis und auf der anderen Seite, wenn Sie an den ganzen Kontext sozialer Medien denken, extreme Bereitschaft, schneller auf 180 alles rauszuhaben, was einem so einfällt.
Hitzige Diskussionen im Klassenzimmer folgen immer auch einem Zeitgeist. Damit führt uns Wolfgang Sander zur gesellschaftlichen Metaebene.
Dass so die gefühlte subjektive Weltwahrnehmung und wie ich es empfinde, das zum Wichtigsten wird, an dem Menschen sich orientieren. Aber wie gesagt, das ist ein typisches Ding europäischer Mittelschichten. Und man kann das schön gespiegelt sehen, Werbung ist immer gut, weil Werbung ist ein Spiegel, die erzeugen das nicht. Wenn man da mal sieht, was da so sozusagen dieses Muster Individualität zu erzeugen und den Wunsch zu haben, das perfekte Leben zu haben. Und bei dieser Idee, das perfekte Leben, da können Konflikte irgendwie störend sein. Und da kann man nicht gut mit umgehen. Oder man kann auch nicht gut die Rollen wechseln, dass ich jetzt mal in einer öffentlichen Gesprächssituation nicht der bin, dessen perfektes Leben es geht, sondern jemand bin, der in einer ganz anderen Rolle was zu sagen hat.
Von der Metaebene zurück zum Individuum. Was bedeutet das für Jugendliche heute? Jugendliche sind heute oft so auf die öffentliche Zurschaustellung ihrer Person fokussiert, dass kaum Raum bleibt für Meinungsaustausch oder Diskussion. Differenzierte Sichtweisen, oder Konfliktgespräche passen nicht so gut in die Instagram-Welt der Selbstoptimierung. Umso wichtiger ist es, im Unterricht Räume zu schaffen, in denen Widerspruch erlaubt und Meinungsvielfalt normal ist. Sander schlägt deshalb vor, bewusst Pro- und Kontra-Debatten zu üben, Positionen zu wechseln, Perspektiven zu tauschen, Argumente auszuprobieren. So wächst die Fähigkeit, demokratisch zu streiten, findet auch Heike Krösche aus Innsbruck.
Gleichzeitig muss es der Unterricht schaffen, Räume zu schaffen, in denen die Lernenden selber zu Wort kommen und ihre Denk- und Handlungsweisen dementsprechend auch nicht durch ja so zu enge Lernerwartungen eingeschränkt werden. Und das ist eine hohe Herausforderung für die Lehrerinnen, vor allen Dingen auch, weil wir es ja in der Institution Schule auch mit einer Institution zu tun haben, mit Machtstrukturen, mit Hierarchien, sozialen Ungleichgewichten, die wir auch nicht einfach wegzaubern können letzten Endes. Das ist sehr schwierig. Also ich vertrete immer die Meinung, es braucht, wenn wir vom Fachunterricht reden, mehr ergebnisoffene Lernprozesse und weniger so durchdirigierte Unterrichtsverläufe.
Ergebnisoffen zu arbeiten, statt alles durchzuplanen, das fordert das Schulsystem heraus. Aber ohne diese Offenheit sind die didaktischen Ziele kaum zu erreichen. Heike Krösche vermutet außerdem, dass sich das Konfliktverhalten vieler junger Menschen verändert hat, weil ihnen zunehmend sichere Räume fehlen, in denen man Fehler machen darf.
Ich glaube, dass sich das Familienleben, das Leben in der Familie stark verändert hat durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie sich Erwerbsarbeit verändert hat. Also wenn beide Elternteile zum Beispiel zunehmend auch vollerwerbstätig sind, man weniger zusammensitzt oder wenn man zusammensitzt, jeder zunehmend in sein eigenes Handy gegebenenfalls schaut oder so. Das sind, glaube ich, alles Faktoren, die sich auf das Kommunikationsverhalten und damit natürlich auch auf Konfliktverhalten, auf Streit, auf sind wir noch fähig, uns miteinander konstruktiv auseinanderzusetzen, auswirken.
Und wenn ich vermitteln kann, dass Streit in Ordnung ist und dass die Beziehung nachher trotzdem noch existiert und dass man auseinandergeht und dann auch wieder miteinander Spaß haben kann und weiter tut, dann ist das kein Problem und dann wird es auch übernommen.
Für Alexandra Amante ist klar, Lehrkräfte prägen Streitkultur durch ihr eigenes Verhalten. Sie orientiert sich in ihrer Arbeit auch an Hannah Arendt, an der Vorstellung eines gemeinsamen Denkraums, in dem Vielfalt sichtbar wird.
Es geht im Politischen auch darum, mitzukriegen, dass es die anderen gibt und dass ich jetzt nicht mit Gewalt vorgehen kann. Und ich werde die Meinung des anderen nicht verändern durch Gewalt und nicht durch mehr Dominanz. Es wird sich nicht daran nichts ändern.
Gerade in heterogenen Klassen ist das Äußern von Meinungen schwierig. Gründe sind geringe Selbstwirksamkeit, negative Schulerfahrungen, sprachliche Unsicherheit, das Gefühl, zu wenig zu wissen, fehlende Vorbilder, Segregation im Schulsystem und patriarchale Strukturen zu Hause. Lehrkräfte wie Timo Brunbauer versuchen deshalb, Selbstständigkeit und Empowerment zu fördern, etwa durch Kurzreferate, die Selbstvertrauen schaffen.
Wenn es heißt, mach mal ein Referat sofort, bitte gehen wir es zu dritt machen. Ja? Ich sage immer, okay, zu dritt heißt eines. Einer tut was, der ist fähig, dass er bei Wikipedia oder irgendwas googelt, mittlerweile AI, das wäre ja auch noch ein Thema. Der andere tut nichts, ja, nämlich wirklich nichts, aber stört auch nicht. Und der dritte beginnt sofort mit der Überschrift am Plakat. Genau, so läuft es dann ab. Und das ist natürlich nicht zielführend. Und wo wir eben da sagen, wir machen das, Leute, wenn wir ein Referat machen für politische Bildung, da gibt es verschiedene Themen, das macht jeder für sich. Weil ihr müsst lernen, auf eigenen Füßen mehr zu stehen.
Und manchmal braucht es nur ein wenig Zuspruch.
Viele, gerade die Mädchen, unauffällig eben sind, die unter dem Türschlitz quasi reinkommen. Also ja, von dem man eigentlich nichts mitbekommen würde, wenn man nicht extra die wirklich ein bisschen empowern würde. Das ist schon auch ein Ding, was, glaube ich, bei uns ein wichtiger Punkt ist in unserem Schulbild.
Man lernt mit der Erfahrung, findet auch Alexandra Amante. Ihr ist es wichtig, die Klasse lesen zu können.
Natürlich, wenn es jetzt wenige gibt, die da miteinander diskutieren, dann hören es die anderen auch und das schadet jetzt auch nicht. Also die lernen dann auch. Also das sollte man mitkriegen, ob die abdriften, ob die noch interessiert zuhören oder ob die vielleicht eigentlich was sagen wollen und sich nur nicht trauen.
Auch Lehrpersonen müssen lernen, ihre Klasse lesen zu können. Denn für viele Fragen im Klassenzimmer gibt es nicht immer nur eine einfache, richtige Antwort.
Das ist etwas, wie gesagt, für das es meines Erachtens keinen Werkzeugkoffer gibt, kein Patentrezept. Das ist etwas, für das Lehrerinnen einfach auch Erfahrung sammeln müssen. Und ich denke, dass wir in der Lehrerinnenbildung eben vor allem dadurch unterstützen könnten, dass wir mehr handlungsorientierte Angebote machen und sie auch eben in ihrer Selbstwirksamkeit letzten Endes bestärken.
Qualitativ hochwertige politische Bildung gelingt, wenn Lehrkräfte ihre SchülerInnen kennen, deren Äußerungen einschätzen können, eine Haltung der Bildung verkörpern, einen offenen Denkraum ermöglichen, Konflikte zulassen, statt sie sofort zu entschärfen, Ambiguitäten aushalten und Lernende ermutigen, eigene Perspektiven einzubringen. Politische Bildung braucht Mut, Klarheit, Dialogbereitschaft und Lehrkräfte, die Konflikte begleiten, statt sie zu vermeiden. Bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, gibt es noch eine wichtige Sache. Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs. Es ist deshalb auch ganz normal, dass wir teilweise vor neuen Entwicklungen stehen, mit denen wir uns erst gründlich und offen auseinandersetzen müssen, argumentiert Heike Krösche.
Wir müssen einfach mitbedenken, dass Kinder und Jugendliche ganz selbstverständlich in einer zunehmend digital geprägten Gesellschaft aufwachsen. Insbesondere eben auch auf Social-Media-Kanälen. Also TikTok spielt ja da eine ganz zentrale Rolle mit seinem eigenen Empfehlungsalgorithmus und so weiter. Dort eben auch mit solchen populistischen Diskursverschiebungen, einer Verschiebung des Sagbaren, also so das Unsagbare immer normaler wird sozusagen eben auch in Berührung kommen. Und hier ist es sehr wichtig, dass wir Raum schaffen auch für die kritisch reflektierte Auseinandersetzung mit sowohl Medieninhalten als auch auf der anderen Seite mit den Logiken oder auch Strukturen von Digitalität. Zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich so ein Kanal wie TikTok letzten Endes? Was bedeutet dieser Empfehlungsalgorithmus und so weiter? Wir brauchen politische Lernprozesse, die, glaube ich, stärker kritisch reflektierte Medienbildung mit Urteils- und auch Handlungsfähigkeit letzten Endes verknüpfen. Also es ist natürlich auch etwas, was wir stärker auch in schulischen Lernprozessen berücksichtigen müssen und einbeziehen müssen und eben dort uns auch kritisch reflektiert auseinandersetzen müssen.
Damit sind wir wirklich am Ende dieser Folge von Richtig und Falsch. Es ist richtig, dass politische Bildung dort beginnt, wo Lernende mit ihren Fragen, Zweifeln und auch Provokationen ernst genommen werden. Denn nur wenn Jugendliche spüren, dass ihre Stimmen Gewicht haben, entstehen Lernräume, in denen unterschiedliche Positionen ausgesprochen, hinterfragt und weitergedacht werden können. Und es ist richtig, dass Vertrauen, Beziehung und Zugewandtheit das Fundament bilden, auf dem jede Form des demokratischen Lernens stehen muss. Es ist falsch, zu glauben, pädagogisches Handeln bedeute, jede Kontroverse zu vermeiden oder scharfe Aussagen sofort zu sanktionieren. Lernen passiert nicht in Watte gepackt, nicht im harmonischen Ausnahmezustand, sondern im Ring mit verschiedenen Argumenten. Ebenso falsch ist die Vorstellung, Lehrkräfte müssten neutral bleiben oder politische Bildung ließe sich wie ein Kochrezept abarbeiten. Ohne klare Haltung, ohne Begleitung und ohne Raum für Reflexion kann politische Mündigkeit nicht wachsen. Richtig ist, dass politische Bildung Haltung braucht, eine klare Orientierung an Demokratie und Menschenwürde, verbunden mit Offenheit und Ambiguitätstoleranz. Und es ist richtig, dass wir gemeinsam mit jungen Menschen üben müssen, was demokratische Streitkultur bedeutet. Zum Beispiel andere Perspektiven auszuhalten, konstruktiv zu widersprechen und dennoch miteinander im Gespräch zu bleiben. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.